Hallo und herzlich willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts. Wieder sind zwei Wochen vergangen und wieder haben wir eine Folge für euch. Diesmal mit einem Thema, das unser Land in diesen Wochen ganz besonders umtreibt und das in wenigen Tagen entschieden wird. Es geht nicht um die Autonomiereform, sondern um die Gemeinderatswahlen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn bewerten könnt und ihn weiterempfehlt an alle eure Freunde, die gerne Podcasts hören. Das hilft uns, dass unser Podcast noch bekannter wird. Wenn ihr gerne Werbung machen möchtet bei uns oder jemand kennt, der das machen möchte, meldet euch gerne bei uns, ebenso wenn ihr Rückmeldungen und Anregungen zu unserem Podcast habt. Jetzt aber genug der einleitenden Worte. Mein Name ist Bernhard Christanel und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Hallo alle miteinander. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Podcast Zurglost. Mein heutiger Gast ist eine ganz besonders hochrangige Persönlichkeit in Südtirol. Mich freut es, dass heute unser Landeshauptmann Arno Kompatscher bei mir ist. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, alle miteinander.
Herr Landeshauptmann, Sie haben ja Vergangenheit als Gemeindepolitiker und mit seinem waren wir eigentlich schon hauptsächlich beim Thema von unserem heutigen Gespräch. Bis zu Ihrer Wahl zum Landeshauptmann seien Sie Bürgermeister gewesen von Ihrer Heimatgemeinde Völz. Denken Sie heute noch oft an die Zeit zurück und taten Sie sich oft einmal wünschen, Sie waren wieder Bürgermeister?
Ja, natürlich. Gemeindepolitik ist eigentlich das, wo man am meisten Erfüllung kriegt, wenn man politisch arbeitet, weil man jeden Tag direkt mit den Leuten zu tun hat. Und so quasi auf Nacht sieht, was man untertags geleistet hat. Ich habe ja früher als Handwerker gearbeitet und so ist halt das Gefühl gewesen, wenn du nachher von Dach angegangen bist, hast du reingeschaut und hast gesehen, wie viel von dem Dach mit Blech zugemacht hast und hast gewusst, was du getan hast. Und in der Gemeindepolitik ist es ähnlich, ist ein Gehsteig, der errichtet wird, ist irgendwo vom Verein ein Lokal, was man baut, oder schaut irgendwo in der Baukommission etwas weiterzubringen, oder irgendwo bei den ländlichen Wegen jetzt etwas zu richten. Man sieht es halt, nicht vor Ort, und auch wenn man nachher Dienste eröffnen kann, ob es eine Kleinkinderbetreuung ist oder irgendetwas, dann ist unmittelbar die Leute auch können auch sich zurückmelden und sagen, man, das ist gut, oder das Probelokal vom Chor oder von der Musik. Während bei der Landespolitik auch oft ist, aber halt ganz oft ist es halt auch ganz abstrakt. Es ist noch Verhandlungen in Rom, du siehst sie nicht auf Nacht. Ja, ja. Nicht? Und deswegen, ja, und es ist halt einfach der Kontakt mit den Leuten. Nicht? Du siehst, sagen wir, klar ist, wenn ich Sonntag nach Kirchen gehst, nach einer Kirchengesprächsstunde, ja, ja. Weil ich die gerade sehe. Aber es ist schön und es war eine ganz schöne Zeit und irgendwie eine Ausbildung. Es ist eine Schule. Ich glaube, Gemeindeverwalter machen, Bürgermeister machen ist wirklich eine gute Ausbildung, um nachher anders zu dienen. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass sowohl mein Jago, der war in Bozen Vizebürgermeister, oder Dornweiler war Bürgermeister, dass das eigentlich schon ein bisschen die Schule ist.
Die Zeit als Bürgermeister und da als Präsident vom Gemeindeverband, der Sie ja gleichzeitig gewesen sein, ist jetzt schon ein paar Jahre her.
Zwölf Jahre.
Hat sich die Rolle von den Gemeinden Ihrer Ansicht nach in unserem Land seit der Zeit, wo Sie Bürgermeister gewesen sein, geändert?
Es ändert sich laufend. Es ist schon zu meiner Zeit anders gewesen, als wir noch zur Zeit von meinem Vater. Mein Vater war von 1961 bis 80 Bürgermeister. Danach war 25 Jahre lang der Land auf, Land ab bekannte Sepp Kampatscher, ein Cousin von meinem Vater, Bürgermeister. Und danach bin ich gewesen. Und es hat sich eigentlich, wenn man zurückschaut, allem geändert. Früher haben die Gemeinden kein Geld gehabt. Das war nur, mein Vater hat mir erzählt, sie haben keinen Knopf gehabt und wenig Dinge gekannt. Danach ist es irgendwie besser gegangen mit der Autonomie, ist noch eine Finanzierung gekommen von Landeunterstützungen, hat man mehr Dinge gekannt. Aber es ist auch die Bürokratie mitgekommen. Es ist wesentlich komplizierter geworden, Gemeindeverwalter zu machen. Es ist auch eine Herausforderung für die Mitarbeiter, ob die Buchhaltung mit 1000 Kontrollen, ob auch sonst alle Verwaltungsakte, was gemacht werden, extrem kompliziert. Und jetzt muss ein Bürgermeister einfach auch ein Manager sein, der sich wirklich auch gut auskennt, gute Berater braucht. Und die Leute haben sich auch geändert. So muss man auch sagen, das gilt jetzt für alle politischen Ebenen. Früher hat es einen Respekt noch vor den Institutionen gegeben auch. Und jetzt unabhängig, wie man zum Bürgermeister oder auch zum Landeshauptmann gestanden ist, hat man gedacht, gesagt, ja, das ist jetzt halt der Bürgermeister. Ja. Und wer Respekt heimt, ist der Respekt ziemlich verloren gegangen. Und das macht es auch nicht leichter.
Das macht es auch nicht leichter, Leute zu finden, was so bestehen, oder?
Das ist eines von den großen Problemen, was wir haben. Es wird dann zwar allem in den Zeitungen und überall so getan, als ob das etwas war, wo man fest neidisch sein müsste. Das wird man oft vielleicht die Amtsentschädigung geneidet. wenn man es genau anschaut, was am Ende übrig bleibt, dann ist Bürgermeister oder auch Vizebürgermeister, Gemeindereferent machen, sicher gar kein Geschäft. Im Gegenteil, Leute, die daheim einen Betrieb haben, ob sie jetzt einen Hof zu führen haben, ob sie einen Handwerksbetrieb oder ein Geschäft oder sonst etwas haben oder einen Tourismusbetrieb, haben oft einen Schaden sogar, nicht? Weil natürlich der Betrieb leidet darunter, weil man ganz viel gebunden ist, einfach zwischen Sitzungen, Sprechstunden, Lokalaugenscheine. Es ist mittlerweile Bürgermeister in einer mittleren Gemeinde längst ein Vollzeitjob. Es ist eine große Verantwortung, schnelle Haftung auch, weil wenn irgendetwas passiert, gibt es polizeiliche Ermittlungen, es gibt eine Staatsanwaltschaft, ein Rechnungshof, was dahinter ist, weil es braucht ja einen Schuldigen. Und das führt halt dazu, dass es alleweil schwieriger ist, Leute zu finden, die für den Gemeinderat kandidieren und schon gar als Bürgermeister oder als Gemeindereferent zur Verfügung stehen. Und trotzdem, ich wirb dafür, ich versuche auch zu erklären, es ist auf der anderen Seite etwas Schönes. So, man sieht noch schon, man bringt etwas weiter und es gibt auch schöne Momente, wo man noch eine Bestätigung hat.
Das ist gut für alle, die jetzt noch in ein paar Tagen kandidieren bei den Wahlen. Das ist doch noch guter Schritt ist, für das zu kandidieren.
Ja, ich finde schön. Ich bin jetzt ja viel unterwegs sein, natürlich in den Wahlkampfzeiten zu unterstützen, die Kandidaten. Und dann sieht man ganz viele Leute, junge und ältere, also erfahrenere, die schon länger dabei sind, die sagen, ich tue noch mal. Aber auch viele junge, die sagen, ich fange jetzt an, ich getraue mich, ich bringe mich hin. Und da sehe ich ganz tolle Leute, motivierte Leute aus allen Bereichen eigentlich. In ganz vielen Gemeinden sind ganz tolle Listen. Und das ist eigentlich eine gute Sache.
Wir haben ja vorher schon über Knöpfe geredet, die sich früher nicht gehabt haben, die Leute. Finanzierung von den Gemeinden, wie ist denn das heute aufgestellt? Wie weit geht denn die Autonomie von den Gemeinden? Oder seien wir abhängig, seien die Gemeinden von, unter Anführungszeichen, Wohlwollen von Land, wo das Geld herkommt, oder von anderen Orten, wo sie Geld herkriegen?
Jetzt, die Gemeinden haben relativ wenig eigene Einnahmen im Verhältnis. Das Land hat ja die Einnahmen aus den Steuergeldern. 90% von allen Steuern bleiben im Land und somit finanziert das Land dann auch die Gemeinden mit diesem Geld. Die Gemeinden haben zwar schon die GIS, die Gemeindeimmobiliensteuer, das ist die Haupteinnahme für die Gemeinden. Da sind nur die Tarifeinnahmen, aber die decken ja die Kosten für die Dienste. Wasserzins, Abwassergebühr, Müllentsorgungsgebühr. Aber da ist gesetzlich so geregelt, mit denen verdient man nicht Geld, mit denen deckt man leider Kosten von dem Dienst. Kindergartengebühr ist sowieso bei uns ja niedriger, als wie der gratis Kindergarten in Österreich kostet. Und somit am Ende, neben der GIS, ist nicht mehr viel an Einnahmen und der Rest sind halt auch Zuweisungen vom Land. Dann gibt es für jede Gemeinde noch einen Schlüssel, Einwohnerfläche, das sind mehrere Kriterien, einen Beitrag für die laufenden Ausgaben, mit dem das Personal im Prinzip gezahlt wird und halt die Kosten, die Betriebskosten für, von der Gemeinde und dann einen Beitrag für Investitionen. Die Gemeinden seien heint eigentlich ein bisschen autonomer in der Entscheidung. Früher hat es ganz viele Einzellandesgesetze gegeben, was geheißen hat, für den Bau von einer Feuerwehrhalle kriegst du so viel, für den Bau von einem Fußballplatz oder für ein Sportding kriegst du so viel Prozent für die Kosten, für ein Vereinslokal gibt's die und die gesetzlichen Beiträge. Und somit je nachdem, was die Gemeinde gemacht hat, hat sie einen Beitrag gekriegt oder auch nicht. Für bestimmte Maßnahmen hat es Beiträge gegeben, für andere nicht. Da hat es oft in der Gemeinde Diskussion gegeben, ja, machen wir jetzt den Kindergarten das Dach neu oder machen wir die Feuerwehrhalle? Ja, von der Feuerwehrhalle kriegt man halt einen Beitrag. Dann machen wir die selbst. Ja. Jetzt heint ist es so, wir haben es dann Reform gemacht, das war 2015, wo wir es eigentlich neu aufgestellt haben, wo wir gesagt haben, wir den einfach im Durchschnitt von dem, was früher an Beiträgen über diese Gesetze gemacht worden ist, jetzt in einen Topf hin und geben es in die Gemeinden. Und dann haben die Gemeinden die freie Entscheidung. Dann kriegen sie einfach das Geld zugewiesen, noch einen Schlüssel und nach sollen sie entscheiden, ob sie es für die Feuerwehrhalle oder für den Kindergarten oder für Bads, wenn es sich ausgeht, nehmen, je nachdem, was dringlicher ist. Und somit hat der Gemeinderat jetzt schon mehr. Nicht? Der früher ist oft gewesen, friss oder stirbt. Nicht? Das ist ja klar, brauchen wir immer das, was wir im Beitrag kriegen. Heute ist das nicht mehr, heute hat die Gemeinde das Geld selber. Es gibt noch schon noch für einzelne Vorhaben Sonderbeiträge, das gibt es noch. Es gibt auch noch diesen Artikel 5 von 27er Gesetz, wo Gemeinden, die besonders klein sind oder die sich wirtschaftlich wie schwerer stehen, nochmal können, um Unterstützung aussuchen für bestimmte Vorhaben. Aber hauptsächlich entscheidet jetzt die Gemeinde schon selber. Und die Ausstattung ist gar nicht so schlecht. Trotzdem, die Gemeinden tun halt bei den laufenden Kosten alleweil härter. Investitionen bestätigen wir alle, ist eigentlich viel gegangen die letzten Jahre. Wir haben auch also aufgestockt, wir haben die Gemeinden gekannt, gut unterstützt, ist auch viel gemacht worden. Sieht man ja, nicht Schulbauten, Kindergarten und so weiter, was als Land auf Land da gemacht worden ist, Vereinslokale. Bei den laufenden seien die Kollektivverträge, wo die Löhne natürlich angepasst werden und so weiter, sind die in die Gemeinden alleweil härter und da werden wir müssen auch ein bisschen nachbessern.
Aber es ist nicht so, dass die Gemeinden jetzt irgendwie vom Wohlwollen abhängig sein, auf gut Deutsch. Wenn sie nicht tun, was der Landeshauptmann sagt, dann gibt es weniger Geld.
Nein, das regeln wir ja jährlich auf einer gesetzlichen Grundlage mit einer Vereinbarung zwischen dem Gemeindenverband und dem Land, dem zuständigen Assessor, das in dem Fall der Landeshauptmann ist. Ich bin ja früher auf der anderen Seite vom Tisch gesessen, als Gemeindeverband habe ich mit Louis Thurnwaler verhandelt, nicht? Und jetzt habe ich Seite gewechselt, deswegen ich kenne die andere Seite auch ganz gut und ich verstehe auch die Forderungen, aber das ist eben nicht so, dass wir den ganzen Topf ausmachen, eine einzelne Gemeinde, ob mir der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin sympathisch ist oder nicht, das ist kein Kriterium, weil das geht alles ganz objektiv nach dem Schlüssel, ist auch richtig so, nicht? Das kann es auch nicht sein, dass man da in einer Gemeinde deswegen das Geld gibt oder nicht gibt. Natürlich, bei der Sonderfinanzierung, wenn die Qualität vom Projekt her ist, das ist das Thema, dann wird man auch mehr Geld oder holen. Es ist also wirklich das eher die Frage, nicht, wie gut eine Gemeinde die Sachen vorbereitet ist sie auch, und wie sie gut weiterbringt, dann holt sie auch mehr Geld da. Das stimmt, oder beispielsweise BNRR war jetzt ja Sonderfinanzierung, der staatliche Wiederaufbaufonds, der mit Europagelder finanziert ist. Sind natürlich die Gemeinden, die gut organisiert sind, die schnell waren, haben gekannt, da auch römische Gelder, um es da richtig auch zu holen. Das ist noch schon eine eigene Leistung. Die muss man eindeutig berücksichtigen. Aber die Gemeinden, glaube ich, halt oben in den letzten Jahren wirklich sehr gut arbeiten können. Und was ganz positiv ist, die Schulden sind angebaut worden. Wie ich noch Präsident vom Gemeindeverband war, waren es über 1,1 Milliarden. Und man hat schon prognostiziert, in 5 Jahren waren es 1,3 und dann 1,5 Milliarden in 10 Jahren. Inzwischen sind wir bei 300 Millionen Schulden angebaut. Also die Gemeinden sind über kurz oder lang alle schuldenfrei. Und es gibt wieder Luft für morgen.
Kommen wir vielleicht zu ein paar Themen, die auf Gemeindeebene eben auch als für den Bürgermeister, für den Gemeindeausschuss, für den Gemeinderat ganz wichtig sein. Fangen wir bei der Raumordnung an. Das ist ja ein Thema, das vor, während und nach der Genehmigung von neuen Landesgesetz für Raum und Landschaft, was ziemlich turbulent zugegangen ist, was für viele Diskussionen gesagt haben. Was passiert in dem Bereich jetzt gerade draußen in den Gemeinden und wieso ist es wichtig, dass die Leute da draußen mitreden?
Ja, mal Raumordnung ist halt ein diskutiertes Thema. Ich bin mit dem Thema lang befasst. Ich war ja mal Leiter von Rechtsamt von der Gemeinde, Gemeinde Kastelruth, und dann somit auch alle Rechtsfragen der Raumordnung zu bearbeiten gehabt. Ich bin auch in verschiedenen Gremien gewesen, dann auch auf Landesebene, wo man damals, also jetzt reden wir noch von 97er Gesetz, dann auch diskutiert hat, die Anwendung und die Leitlinie gemacht hat. Und ASM ist über den Raumordnungsgesetz geschumpfen worden und da und kompliziert und man kennt sich nicht aus und Sonderregelungen und Ausnahmen. Danach hat es geheißen, es braucht unbedingt eine Reform, weil die Reform gemacht worden ist, ist über die Reform geschumpfen worden, zum Teil zu Recht, zum Teil vielleicht auch zu Unrecht, weil alles, was neu ist, heißt es einmal so ein Blödsinn, nicht? Und das ist ja, hat man sich müssen umstellen, auch in die Bauämter, nach Baukommissionen ist jetzt ja alles neu geregelt, die kleine Kommission, die große Kommission. Und deswegen, ja, das ist eine ewige Baustelle ein bisschen. Es hat jetzt relativ lang gebraucht, bis man sich mit in das neue Gesetz ein bisschen gewöhnt hat. Es stimmt nicht, selber muss man auch sagen, dass leider die Beamten schaffen. Das letzte Wort hat der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, beziehungsweise der Bauassessor, wenn es der Bürgermeister nicht selber macht. Das Gutachten ist nicht bindend für der Baukommission, entscheidend tut die Politik, muss man wissen, nicht? Weil oft wird gesagt, ja, jetzt entscheiden leider die Beamten. Nein, entscheidend tut auch weiterhin die Politik. Man muss natürlich, wenn man vom Gutachten abweicht, eine Begründung haben, nicht? Weil einfach so sagen, ich tue anders, ist mir wurscht, muss man halt sagen, nein, aus dem und dem Grund entscheide ich jetzt echt anders. Und es ist halt so jetzt, dass jetzt das mit diesen Siedlungsgrenzen und mit dieser ganzen Planung, die vorgesehen ist beim Gesetz, schon ein Aufwand verbunden ist. Das stimmt, das ist auch kritisiert worden. Zum anderen heißt es durchaus, wir sollen den Kulturgrund schützen, wir müssen auf die Landschaft schauen, wir müssen auch bei der Entwicklung wirklich eine Idee dahinter haben und nicht einfach gleich so quasi, wer gerade einen Grundfall hat, der gerade sagt, den Ding, den kann man die Gemeinde ja auch nehmen, nicht, dann mache ich noch die Bauzone, das kann es auch nicht sein. Das ist nicht urbanistische Planung, es muss schon schauen, dass man so alles jetzt anbringt. Und deswegen hat man das Gesetz. Ist beim ersten Mal ein Aufwand, mir ist aber danach ermöglichen, dass es danach schneller geht. Das ist das Ziel, jetzt sind alle Gemeinden fest bei diesem Gemeindeentwicklungsplan dabei, einzelne haben es jetzt geschafft, haben fertig und die nächsten werden in den nächsten Jahren dann alle kommen. Und dann ist ganz wichtig, dass gerade bei der Entwicklung vor Ort eben auch mitgeredet wird. Weil dort tut man wirklich entscheiden, wie die nächsten Jahrzehnte der Gemeinde sich entwickelt. Will man noch einen Zuwachs haben von Wohnungen und somit auch Leute zuziehen oder halt näher? Wo will man, dass sich das Dorf mehr entwickelt? Wie will man sich entwickelt? Mehr in Richtung touristisch, mehr in Richtung vielleicht Handwerk oder mehr schauen insbesondere, was ist mit der Landwirtschaft? Wie schaut es da aus? Innen, außen, nicht? Die Betriebe, die vielleicht im Ortskern sein, was hat man sein für Perspektiven? Deswegen, es ist eine wichtige Geschichte, dass da die Leute mit inbezogen werden, weil ganz viel hängt natürlich mit der Raumordnung zusammen und alleweil ist natürlich das Hauptthema das leistbare Wohnen. Wo wir das Ziel haben müssen, ist alles, was an Wohnraum vorhanden ist, einmal zu nutzen, damit wir Kulturgrund sparen und nicht allem in Kulturgrund gehen, also einmal selbst besser nutzen und vor allem für unsere nutzen. Weil wir haben ganz viel Wohnraum entzogen für touristische Nutzung in der Vergangenheit, nicht vermietet worden, weil es einfach ein Geschäft gewesen ist. Allerdings die Einheimischen, die es auf einer schweren Wohnung zu finden, können nicht konkurrieren. Jetzt wollen wir das ja viel mehr, Konventionierung, auch kontrollieren mehr und auch schauen, dass der Wohnraum für die Einheimischen bleibt. Und dort, wo wir neu umgehen, eben auch zu 100% konventionieren, haben wir gesagt, wo wir wirklich schauen, dass die Leute zu die Wohnungen kommen. Ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste, was wir tun können.
Kommen wir zu einem anderen Thema, das im Bauernbund und dann die bäuerlichen Vertreter draußen in den Gemeinden ganz besonders wichtig ist. Das ist ja die Verwendung von heimischen Produkten in öffentlichen Ausspeisungen, wenn es jetzt um die Ausspeisung von der Schule geht, wenn es um Seniorenheime geht. Wieso tun sich da viele Gemeinden allem noch schwer damit, die Spielräume, die sie haben, zu nutzen?
Ich glaube, es ist ein Stück weit oft die Überforderung, weil man die Bestimmungen halt noch nicht ganz im Griff hat. Jetzt haben wir ja gemeinsam mit Emporium auch und da mit Unterstützung vom Bauernbund, auch von anderen Interessensvertretungen ja Leitfaden gemacht. Eigentlich schon seit 2 Jahren ist der jetzt verfügbar, oder 3 Jahre, der ziemlich gut aufzeigt, dass ich ganz viel direkt beim Abhof bestellen kann, dass ich da meistens in Ordnung bin, weil die Schwellenwerte sind ja inzwischen umgehoben, auch für direkte Ankäufe, dass ich viele Möglichkeiten an, eventuell über Romanausschreibung und so weiter, wo ich noch einfach allem hole, was ich brauche und man eigentlich schon viel tun kann. Es ist halt ein bisschen eine Umstellung, es wäre ganz einfach so eine allgemeine Ausschreibung oder auf Konzept mitnehmen, ne? Das ist im ersten Moment ein bisschen mehr Aufwand, weil man es einmal gemacht hat und eingespielt ist, bestätigen mir die Gemeindesekretäre mit der Rät und so, dass das eigentlich gut läuft. Und wir werden halt müssen ganz viel noch in Schulung und in praktische Übungen und somit auch ein Weitergeben von gute Beispiele investieren, damit das überall und da und da ein bisschen praktiziert wird. Weil wir haben Produkte, wir haben Möglichkeiten, die auch zu nehmen. Und es wird nie überall alles gehen, ist klar. Nicht? Das ist ja saisonal manchmal abhängig und andere Sachen, die halt nicht so einfach zu lösen sein. Aber ich denke, es ist nur Luft nach oben, aber es hat sich in den letzten Jahren echt einiges verbessert, zum Glück.
Mhm. Das ist auch eine Botschaft für die, die jetzt noch gewählt werden. Dass es sich lohnt, sich da einzusetzen.
Auf jeden Fall, ich glaube, da sollte man sich auch in der Gemeinde ganz einfach das gut anschauen, wie sind wir da aufgestellt und da vielleicht ein bisschen im Rahmen von Gemeindeverband oder auch auf Bezirksebene schauen, wie denn die Nachbargemeinden. Es gibt fast überall eine Gemeinde in jedem Bezirk, der das schon recht gut im Griff hat und da kann man ja anschauen, von dem, der es gut kann.
Ein Thema vielleicht noch, das gerade auch in ein paar Gemeinden zumindest für wie Wirbel gesorgt hat jetzt, oder allem noch Sorge in den Wochen und den Monaten. Die ganze Diskussion um die Natura 2000 Gebiete ist relativ intensiv zurzeit und viele Gemeinden, also zumindest vor allem die Gemeinden, die Gebiete sind drin, haben in den Gebieten, die fühlen sich überrumpelt, übergangen, sagen, jetzt kennt sie uns da nicht ein Dokument für einen Latz knallen, was 800 Seiten hat. Nehmen Sie sich die Kritik zu Herzen?
Ja, ich kann es zum einen nachvollziehen, weil natürlich, jetzt ist plötzlich da nachher, nachdem man jahrelang geredet und Ding hat, und auf einmal kommt man ein Dokument beschlossen. Jetzt die Einleitung, nicht mit gewissen Dingen. Es ist zwar schon die Einleitung, es ist nicht der definitive Beschluss, aber kommt da ein hunderte Seiten starkes Dokument daher, nicht, wo man gesagt hat, jetzt haben wir davor geredet, haben wir die längste Weile nicht mehr gehört und jetzt plötzlich kommt es. Ich verstehe es zum einen, zum anderen, ist die Möglichkeit, mir von mir jetzt da auch ein bisschen zu erklären, was der Hintergrund ist. Wir wissen ja, damals, wie Natura 2000 auf Europa eben eingeführt worden ist, hat man im Land Südtirol gedacht, da machen wir es relativ einfach, statt mit allen nochmal diskutieren, wo schon, wo nicht und so weiter, nehmen wir alle geschützten Gebiete, die wir heute oben, Naturparks, Landschaftsschutzgebiete und seltsamer ist Natura 2000 da, ist ja eh schon geschützt. Es ist ja ein Verbesserungsgebot und ein Verschlechterungsverbot, da fällt uns nicht alles, das war vielleicht ein bisschen blauäugig, im Rückblick muss man sagen, weil im Unterschied zu der Regelung Naturpark oder Landschaftsschutzgebiet, wo wir es in der Hand haben, eventuell es auch abzuändern danach. Nicht zu sagen, jetzt nehmen wir ein Stück Klaus oder für ein anderes Stück Linie, weil da tatsächlich eine intensivere Bewirtschaftung schon lange ist und das passt nicht so recht, kann man Natura 2000 nachträglich nicht mehr korrigieren. Das ist ein großes Problem. Und die EU hat dann halt schrittweise angefangen zu kontrollieren, zu sagen, wissen Sie jetzt mit der Verbesserung, macht das die? Und ist da tatsächlich seine Nachweise? Und hat die Staaten aufgefordert, das zu dokumentieren. Und Italien hat jetzt mehrfach einen blauen Brief gekriegt, praktisch von der Europäischen Union, wo sagt, es sei säumig. Und mehrfach ist drin gestanden, Südtirol fällt auch noch. Nicht? Also wir sind CD, wo Rom die Schimpf gekriegt hat und Rom fordert Dienst noch auf, etwas zu tun. Und jetzt ist wirklich im Raum gestanden, dass es ein Vertragsverletzungsverfahren gibt gegen Italien. Also Brüssel hätte unter anderem wegen ins Südtiroler ein Strafverfahren von der Europäischen Union gekriegt, weil nicht die Dokumente hinterlegt seien. Und dann hat man jetzt einmal gemäßt Rom gegenüber beweisen, dass wir uns auf den Weg machen. Und den Beschluss gemacht, wir haben eingeleitet. Ja, und dann ist die Situation entstanden, sag ich, ja wir, jetzt auf einmal eine Person genährt, jetzt haben wir lange nicht mehr gehört, davor haben wir geredet. Und natürlich gibt es Kritik auch inhaltlicher Natur. Schwierig. Zum einen muss man natürlich sagen, ganz viel für die Finanzierung, in dem wir von der Landwirtschaft haben, kommen von der Europäischen Union. Deswegen muss man irgendwo akzeptieren, dass die Europäische Union auch sagt, pass auf, gewisse Auflagen verbinde ich damit. Andererseits ist schon klar, dass wir da zum Teil Situationen haben, wo die Leute sagen, ja, Entschuldigung, ich habe leider die Wiese. Und das ist die, die ich seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderte, mit meinem Hof bewirtschaftet, nicht? Und jetzt könnte es mir nicht hergehen, weil wenn das Ziel ist, dass ich das Viech auflasse, dann bitte, aber ich glaube, es kann nicht das Ziel sein und es ist auch nicht das Ziel. Jetzt werden wir uns bemühen, und da müssen wir uns Fall zu Fall umschauen. Das wird leider so gehen. Einzelfälle, bestmögliche Lösungen zu finden. Die Quadratur des Kreises, wenn man so schön sagt. Also, die Regeln inhalten, die ja ganz abstrakt Sinn machen, aber beim Einzelfall noch oft eben absurde Situationen herbeiführen. Grundsätzlich ist ja richtig, auch Landschaftsschutzgebiete besonders zu schützen, aber im Einzelfall ist es ein Problem noch oft. Mhm. Nicht? Und da werden wir schauen müssen und es wird halt ein Instrument auch brauchen in einigen Orten, die Kompensation, wo man wirklich auch dann Ausgleich, öffentlich Ausgleich dafür, die Belastung, die der Betrieb hat. Besser ist, wir schaffen es im Betrieb nicht zu sehr zu belasten und dass er eben auch seine normale Aktivität auf die Grundstücke weiterführen kann. Wo es halt nicht geht, werden wir unterstützen müssen, damit eine Alternative gefunden werden kann und ein Ausgleich. Da werden wir jeden einzelnen Fall bearbeiten müssen. Ich glaube, es wird leider so gehen.
Stellt uns noch einiges bevor. So.
Da haben wir sicher noch viel Arbeit vor uns. Aber es nutzt auch nicht, wenn wir uns gegenseitig etwas vormachen. Und natürlich hören die Leute gerne nach, das tun wir nicht. Wir werden nicht umkommen, etwas zu tun. Es wird nicht jetzt genau so sein, wie es in die hunderte Seiten jetzt drinsteht bei den Dings. Da wird man sicher noch Möglichkeiten haben, das auch besser zu regeln. Aber wir werden uns wirklich jeden Fall umschauen müssen.
Mhm. Können wir auch zurück zu den Gemeinderatswahlen? Ich habe mir so ein bisschen die Statistik umgeschaut von den letzten zwei Wahlen, also von 2020 und 2015, in Sachen Wahlbeteiligung. Da sieht man, Sam, dass mehr oder weniger beides mal ein Drittel von den Leuten nicht wählen gegangen ist. Wie wollen Sie den Menschen überreden, die was nicht wählen gegangen sind oder was vielleicht grundsätzlich nicht wählen gehen, dass die am 4. Mai das so tun?
Ja, es ist grundsätzlich schade, wenn die Leute die Möglichkeiten der Demokratie nicht nutzen. Es gibt noch ganz, ganz viele Länder auf der Welt, eigentlich die Mehrzahl der Länder, wo die Leute in autoritäre Staaten, in Diktaturen leben oder zumindest in nicht demokratische Staaten. Es gibt viele Länder auf der Welt, wo die Leute noch sterben für die Demokratie, also wirklich kämpfen dafür und eingesperrt gefoltert werden, weil sie verlangten, dass es auch Wohlen gibt, freie Wohlen, dass man auch offen reden kann, seine Meinung sagen kann. Wir haben das Glück. Und deswegen ist es eigentlich von dem her fast respektlos den anderen gegenüber, wenn mir das so, den ist mir wurscht, interessiert mich nicht. Noch unverständlicher wäre es fast auf Gemeindeebene, weil es ist es so unmittelbar. Ich meine, man kennt die Leute sehr oft, die Kandidaten, nicht? Man hat ja wirklich eine gute Möglichkeit, da wirklich sich zu entscheiden, wem traue ich zu, wem traue ich weniger zu. Und die Auswirkungen sind ja unmittelbar, nicht? Das ist ja, trifft mich ja noch selber, nicht? Im Dorf haben wir alle noch mit den Entscheidungen auch unmittelbar zu tun. Und deswegen, mein Appell ist ja, jetzt wirst du nicht die Entscheidungen nicht wählen gehen, heißt, dass andere über die entscheiden. Wirst du selber mitentscheiden, nutzt es. Und auf Gemeindeebene haben wir die Stimme den stärksten Einfluss. Es war allen wichtig mitzutieren. Landtag, Regionalrat, Staat, EU, nicht alles ist Beteiligung. Aber auf Gemeindeebene, glaube ich, sind jetzt 1000 Argumente nochmal dazu, dass man mitgehen soll.
Man sieht ja, zum Beispiel jetzt in Deutschland draußen, hat man es gesehen, dann wurde die Wahlbeteiligung extrem hoch, weil es vielleicht auch wirklich die Leute gemerkt haben, dass es wirklich viel geht. Geht es ihnen noch zu gut oder geht es grund zu wenig?
Ja, ich darf mir es gerne so erklären, aber machen wir es uns ein bisschen schöner vielleicht, wie es ist. Ja, sicher. Ja. Es kann auch sein, dass ein bestimmter Teil für die Leute sagt, nein, das passt ja. Aber gerade Sam ist auch schon, wenn es weiter passen soll, dann bitte wähl die, die es bisher passend gemacht haben, aus deiner Sicht, nicht, die es gut gemacht haben. Es ist ja auch Legitimation, die Unterstützung. Auch in, es gibt ja Gemeinden, auch bin's, wo auch eine Liste ist, oder wo man sagt, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin als einziger Kandidat redet nicht rum und er oder sie macht's ja eh gut. Ja, bitteschön, aber gerade deswegen noch einmal alle 5 Jahre vielleicht auch, diesen Menschen bestätigen, dass es gut machst, indem man ihm auch die Stimme gibt. Was sonst sein halt, fallen halt Stimmen, nicht? Ist einfach auch schön zu sagen. Das ist ja eine Sache der Wertschätzung. Man hat die Möglichkeit. Oder wenn man nicht zufrieden ist eben, dann kann man ja jemand anders wählen, nicht? Und ich glaube, das sollte man schon zum Ausdruck bringen. Und dann gibt's ja auch Interessensgruppen, nicht? Die haben natürlich, wenn ich möchte, dass die Interessen der Landwirtschaft besonders vertreten sind, dann wäre ich auch schauen, dass die Kandidaten von der Landwirtschaft gut Stimmen kriegen, oder der Handwerker, oder Touristiker. Auch das, weil man ja da in der Gemeinde möchte, dass auf alle Weg geschaut wird und dass jeweils halt auch ein Ausgleich erfolgt zwischen Interessen. Deswegen, es macht Sinn. Und ja, wenn es leider Sachen war, dass alle zufrieden sein, dann darf man es ja gern mitnehmen, aber vielleicht ist es oft einmal auch so auf Gemeindeebene weniger, aber dann auf Staats- und europäischer Ebene, dass die Leute sagen, das bringt eh nichts. Es ist nicht wahr, es bringt etwas und deswegen mein Appell kann leider sein, allen wählen gehen.
Jetzt habt ihr es gehört, das war ein wunderschönes Schlusswort von unserer heutigen Podcast-Folge. Also am 4. Mai wissen alle, was sie zu tun haben, gleich ob jetzt da Floriani ist, vielleicht zufällig gerade den selben Tag. Auf jeden Fall beim Wohllokal vorbeischauen und die Stimme angeben in die Leute, in die es am besten zutraut. Danke, Herr Landeshauptmann, für Ihre Zeit, für das Gespräch. Es war ganz fein, dass wir uns da gesehen haben und das war mir eine Ehre. Vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal wieder.
Ja, herzlichen Dank, mir hat es auch gepasst und alles Gute in alle und ich hoffe, dass ganz viele wählen gehen und auch gute Wahl machen.
Dankeschön.
Weil morgen Feiertag ist, erscheint die neue Landwirt-Ausgabe ausnahmsweise schon heute. Also am gleichen Tag, wie dieser Podcast online geht. Auch in unserer neuen Landwirt-Ausgabe ist das Gespräch mit Landeshauptmann Kompatscher das Titelthema. Außerdem findet ihr in dieser Ausgabe eine ausführliche Liste aller Kandidatinnen und Kandidaten, die als bäuerliche Vertreter am 4. Mai ins Rennen gehen. Außerdem erfahrt ihr in dieser Ausgabe alles, was ihr über die bevorstehende Alpung wissen müsst. Und wir haben einen Beitrag für euch vorbereitet, in dem es um das 50-Jahr-Jubiläum der DOC-Weine in Südtirol geht. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Lesen und hoffentlich auf Wiederhören in 2 Wochen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.